Hallo und herzlich willkommen zu Nach der großen Pause, dem Community-Podcast. Ich bin Jan, der Bildungstexter, und ich habe gleich eine doppelte Premiere hier heute zu verkünden. Zum einen darf ich das erste Mal im Podcast die Host-Funktion übernehmen. Und zum zweiten bin ich nicht alleine hier. Ich habe drei wunderbare Gästinnen eingeladen. Zu denen komme ich gleich. Vorher vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Ich bin selber Fellow des Jahrgangs 19 bis 21 und dachte anschließend, Lehrer werden ist schon eine coole Sache. Und bin vor anderthalb Jahren dann während der Masterarbeit gegen eine Wand gelaufen und dachte, boah, nee, ich glaube, Lehrer ist es doch nicht. Die Masterarbeit ruht nach wie vor. Und ich habe mich dann umorientiert. Erst in Richtung Copywriting, Werbetexten, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, das erfüllt mich nicht. Das macht zwar Spaß, aber da fehlt mir so der eigene Sinn für mich selbst. Und habe mich dann auf die Reise begeben, was mich eigentlich antreibt. Und wie das häufig so ist, wenn man ein bisschen in der Vergangenheit kramt, ich habe in meinem Fellow-Einsatz unheimlich viele Jugendliche, sowohl in der Schule, aber auch ehrenamtlich, zum Beispiel bei der Mood Academy in Hamburg, unterstützt dabei, den Bereich Berufsorientierung für sich ein bisschen klarer zu kriegen. Und genau das mache ich jetzt in meiner Selbstständigkeit. Ich stehe Unternehmen zur Seite, Azubis, die sie auch haben wollen, zu finden und sie langfristig zu halten. Und da ich keine Lust habe, hier alleine drüber zu sprechen, habe ich, wie gesagt, drei Menschen eingeladen. Wir haben uns im Oktober letzten Jahres schon ausgetauscht. Und jetzt möchte ich auch einmal die erste Person vorstellen. Und zwar ist das Heike. Heike war von 2021 bis 2023 Fellow an der Willy-Brandt-Schule in Berlin und hat anschließend auch auf systemischer Ebene weiter an dieser Schule gearbeitet. Und wir können hier mit Heike ein bisschen in den Erfahrungsaustausch kommen, auch wie das Matching von SchülerInnen und Unternehmen generell besser funktionieren kann. Und da sie so ein bisschen unter einem Non-Disclosure Agreement hier ist und ich nichts Falsches sagen möchte, gebe ich mal ab an Heike. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke, Jan, für die Einladung. Ich kann ja auch noch mal kurz was zu meinem Weg sagen. Ich war Teach First Feller an der Willy-Brandt-Schule in Berlin und habe eigentlich einen Hintergrund in PR und Kommunikation. Und eine Sache, die ich in der Schule gemerkt habe, ist, Mensch, das eine ist, die Schülerinnen irgendwie bestmöglich zu begleiten, wie es nach der 10. Klasse weitergeht, aber auch zum anderen, wie kann man denn die Außenwelt in die Schulen reinbringen. Ich 21, wir erinnern uns vielleicht, ich stand vor einer Klasse, die Masken getragen haben. Wir waren voll in der Pandemie drin. Es war sehr schwierig, sag ich mal, überhaupt diese Schnittstelle zwischen Unternehmen und Schulen zu bedienen. Und ich habe alles Mögliche damals ausprobiert mit digitalen Bewerbungstrainings, Virtual Reality in den Klassen, dort Unternehmensbesichtigungen trotzdem möglich zu machen und habe gemerkt, es gibt ganz schön viele Angebote der Berufsorientierung, die so an Schulen passieren, aber es findet selten in so einer richtig geordneten Form statt. Und in meiner Stelle anschließend hatte ich dann die Möglichkeit, genau das in geordnete Bahnen zu bringen und mit der Schulleitung und der Berufsorientierungskoordinatorin das in eine Strategie beziehungsweise in ein Berufsorientierungskonzept fließen zu lassen. Und eine Säule dieses Konzept ist ganz klar, wie man mit Unternehmen an Schulen zusammenarbeitet. Dann bin ich in Elternzeit gegangen. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder in meinem Job zurück an der IHK Berlin und werde jetzt ein neues Projekt begleiten. In dem geht es im Wesentlichen auch darum, wie man Unternehmensnetzwerke an Schulen bringt.
Cool. Vielen Dank, dass du auch noch ein paar Worte zu dir gefunden hast. Und Heike ist eine von den drei Personen. Das heißt, es geht munter weiter. Und zwar mit einer Person, die selbst gar nicht den Fellow-Einsatz erleben durfte, hinter sich gebracht hat, mag man sagen, wie man möchte. Matthias ist Sozialarbeiter und aktuell Anleiter bei der gemeinnützigen Klein GmbH und zwar für 36 dual studieren Geschichte der sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik. Der Kontakt kam über Jenny Busch. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich auf Blickwinkel zum dualen Ausbildungssystem von dir und freue mich auch sehr, dass du hier bist. Du bist ja auch gerade von einem größeren Event zurückgekommen.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Jan. Ich bin froh und dankbar, dass ich hier sein kann heute als Nicht-Fellow-Student sozusagen. Ich komme gerade vom Duali-Balkon. Das ist ein firmeninternes Event von uns, wo wir unsere 36 Dualstudierenden eine Fortbildungsmöglichkeit anbieten, was ich organisiere und ja, wo es so darum geht, einen Grundstein auch zu legen, um Persönlichkeitsentwicklung sicherlich auch ein großer Faktor dabei, wenn es darum geht, seine Ausbildung oder sein Studium zu finden. Ich freue mich, dass ich das heute aus der Brille des dualen Studiums hier ein bisschen beleuchten kann. Bin selber auch Absolvent des dualen Studiums der sozialen Arbeit und gerade im Master Klinische Psychologie noch. Und ja, freue mich, dass ich da meine Perspektive hier teilen kann. Danke für die Einladung.
Ja, zwei spannende Punkte schon mal, auf die wir später auch zurückkommen, also Persönlichkeitsentwicklung und enge Betreuung von den Auszubildenden, egal ob dual oder sagen wir mal im klassischen Sinne. Bevor wir das aber machen, gehe ich gerne noch zur dritten Person und zwar ist das Annika. Annika ist war von 2015 bis 2017 an der Ilse-Löwenstein-Schule in Hamburg als Fellow und mittlerweile seit 7 oder 8 Jahren bei Joblinge, das ist hier auch im Netzwerk auf jeden Fall ein bekannter Stakeholder. Und ich bin ganz gespannt zu hören, was sich in dieser Zeit verändert hat, sowohl von SchülerInnenperspektive auf der Suche nach der passenden Ausbildung, aber auch von Unternehmensseite. Was sind da vielleicht für alte Hürden verschwunden und welche tauchen gerade aus dem Nichts irgendwie aus dem Boden auf? Und es ist total schwierig, sich darauf einzustellen. Deshalb schön, dass du da bist, Annika.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Jan. Mein erster Podcast, spannend. Genau, ich arbeite bei Joblinge und wie du sagst, das ist, glaube ich, vielen schon ein Begriff. Ich würde es vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz umreißen, damit das wirklich alle kennen. Joblinge ist eine deutschlandweite Bildungsinitiative, die junge Menschen dabei unterstützt, dabei supportet, eine passende und wirklich auch gute Ausbildung zu finden. So, das ist so im Groben das, was wir machen. Und ich persönlich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme nämlich eigentlich von den Medien, vom Film, habe also mal was ganz anderes gemacht früher. Genau, bin jetzt aber schon seit 7,5 Jahren, also genau dazwischen, bei Joblinge und habe aber auch schon die zweite Elternzeit hinter mir. Das heißt, insgesamt war es dann nur so 6,5 Jahre. Ziemlich genau. Genau. Und du hast total recht. Es hat sich sehr vieles verändert in den letzten 7 Jahren, die ich jetzt so hier bin. Darauf gehen wir dann sicherlich gleich noch ein bisschen genauer ein.
Genau. Und bevor wir reinstarten, würde ich gerne einmal so eine Mini-Anekdote erzählen, die mir auch in meiner Zeit an einer Hamburger Stadtteilschule vorgekommen ist und was sich sehr in meinen Kopf eingebrannt hat. Damals schon in Berufsorientierung mich stark gemacht und habe zum Beispiel auch mit der Barclaycard so Berufsorientierungstrainings, also Vorstellungsgespräche simuliert, zusammen mit Umut. Hallo, falls du das hörst. Danke dir, das war eine richtig coole Zeit. Und da hatte ich einen Schüler und ich nenne ihn jetzt mal Khalid, hieß anders, aber Khalid hatte ein Wunsch und der wollte unbedingt im Bereich Kfz Fuß fassen. Ich habe das aber erst spät rausgefunden. Es war so ein Schüler, der einfach häufig durch Abwesenheit geglänzt hat und wenn er da war, war er schwer zu erreichen. Und ich habe es versucht mit Fußball und findest du hier irgendwie einen Nette in der Klasse? Also ich habe mir Mühe gegeben, so locker ein bisschen Beziehung mit ihm aufzubauen, um vielleicht rauszufinden, wie ich ihn pushen kann. Und alles ist gescheitert, bis ich irgendwann mal seinen Screensaver auf dem Handy gesehen habe und da war ein Auto oder mehrere Autos. Und dann dachte ich so, guck mal, Autos, wird es vielleicht sein. Und darüber habe ich ihn bekommen und habe gesagt, okay, hör zu, du schaust, dass du jetzt ein Praktikum findest und habe mit den Lehrkräften abgesprochen, der darf sozusagen mehr Praktikum machen und weniger Schule, weil er eh in der Schule häufig nur fehlt. Und dann haben wir glaube, 25 Bewerbungen geschrieben, gefühlt an alle Kfz in Hamburg, die es so gab. Und bei einem einzigen hat es geklappt. Und das war sehr viel Frust, aber am Ende auch ein krasses Erfolgserlebnis, weil dann durfte er 4 Wochen, viermal die Woche dort zum Praktikum und musste aber einmal zur Schule kommen. Und das war richtig cool, weil der blühte so auf. Und ich dachte schon, mega nice, der wird dadurch auch die Schule schaffen, weil die Noten waren nicht so top. Und den einen Morgen steht er dann vor mir, freitags in der Schule, ist den Tränen nahe, in der Pause und sagt, Pilot, ich muss Ihnen was sagen. Denke ich schon, mein Gott, was denn jetzt passiert? Sag her, Khalid, erzähl mal. Und dann sehe ich schon, ne, die Augen werden glasig und so ein Frosch im Hals. Und dann sagte er, mir wurde gekündigt, einfach so. Ja, und dann war für mich erstmal schwer nachvollziehbar, wieso denn? Hab mir seine Geschichte angehört und habe dann im Anschluss den Chef angerufen. Und ja, da gab es kein Biegen mehr. Und der Chef hat im Prinzip so Sachen gesagt wie, ja, Khalid ist einfach zu nervös, um in der Werkstatt zu arbeiten. Er kommt mindestens einmal die Woche zu spät, also war irgendwie 2 Wochen da und schon ein paar Mal zu spät gekommen. Er stelle wohl zu viele Fragen und sein Abschluss ist bei den Noten, die er hat, ja generell eh nicht gesichert. Deshalb ist es fraglich, warum so viel Energie in den Jungen investiert werden sollte. Und da war leider keine Gesprächsbereitschaft und auch nicht die Bereitschaft, mehr Vertrauen in den Schützling zu packen, gerade weil er so für dieses Thema gebrannt hat. Und jeder der Punkte, den ich gerade genannt habe, der trifft auf Kali zu. Ja? Er ist nervös, weil ihm die Arbeit einfach super wichtig war und er es auf gut Deutsch nicht verkacken wollte. Er kommt manchmal zu spät, weil er 1,5 Stunden zu dieser Werkstatt gurkt und manchmal einen Anschluss verpasst und nicht in der Lage ist, das zu kommunizieren per WhatsApp, per Anruf. Er stellt viele Fragen, weil er auch eine Sprachbarriere noch hatte und er wollte halt wirklich lernen und verstehen. Und sein Abschluss war definitiv nicht gesichert, aber das, was er in diesen 2 Wochen gezeigt hat, also die 2 Male, die ich ihn gesehen habe, war ein komplett anderer Schüler, eine ganz, ganz andere Motivation, die dahinter gesteckt hat. Und das hat mich damals echt getroffen, weil dann war so sein Spruch, ja, nö, mein neuer Traumberuf ist arbeitslos. Bei meinen Eltern klappt das ja auch. Und letzten Endes ist Khalid dann in den Supermarkt gelandet, hat da auch die Ausbildung abgeschlossen. Ich würde aber sagen, er ist da definitiv nicht so happy, wie es hätte sein können, wenn er diesen Kfz-Mechatroniker-Weg, den er für sich selbst gesehen hat, weitergegangen wäre. Nur diese Ablehnung hat ihn so getroffen in seinem Selbst, dass der danach, glaube ich, für sich den Glaubenssatz verinnerlicht hat, ich kann das gar nicht, ich bin nicht gut genug dafür. Und ich glaube, das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber definitiv kein Einzelbeispiel, vor allem nicht in dem Kontext, wenn man an Schulen oder mit Menschen zusammenarbeitet, die einfach sozial ganz anders aufgestellt sind. Und deshalb vielleicht, bevor wir in den offenen Austausch kommen, noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, damit es für die ZuhörerInnen auch ein bisschen greifbarer ist. Ich beschäftige mich jetzt seit 8 Monaten intensiv damit und ich finde es häufig mindblowing, welche Inkongruenzen sich da ergeben. Also wir haben jedes Jahr so zwischen 60 und 80.000 unbesetzte Ausbildungsstellen und wir haben mehr als 3 Millionen Menschen zwischen 18 und 34 in Deutschland, die noch keine abgeschlossene erste Berufsausbildung haben. Das heißt, es gibt theoretisch mehr als genug Menschen, die diese Ausbildungsstellen besetzen könnten. Nur die Frage ist, wie man die erreicht. Und das zweite Ding, was echt für mich schwer zu begreifen ist, neben, sagen wir mal, dem Recruiting-Prozess der Gewinnung von Menschen, egal ob die 18, 16 oder 25 oder 30 sind, die Abbruchquoten in den allermeisten Ausbildungen liegen zwischen 20% und 60%. Also 60%, die Spitze, sind so im Bereich Hospitality, Richtung Hotels, Richtung Kochen. Und es gibt Ausnahmen, im öffentlichen Dienst zum Beispiel sind diese Zahlen meist einstellig. Und trotzdem frage ich mich, oder ist mir immer bewusster geworden, es hakt nicht nur an sozusagen dem Marketing und der direkten Ansprache von den jungen Talenten, die erreicht werden sollen, sondern in den Betrieben selbst funktioniert es auch nicht. Und deshalb darf man dieses Thema ganzheitlich anschauen. Und jetzt habe ich so ein paar Zahlen reingeworfen, die irgendwie ein bisschen ja auch Magenbrummeln zumindest mir bereiten. Deshalb möchte ich als erste offene Frage so ein bisschen Good News verbreiten oder mal hören, was ihr vielleicht beobachtet habt in euren Funktionen. Was funktioniert denn deiner Meinung nach wirklich gut und worauf sollte in Zukunft vielleicht aufgebaut werden? Wer hat Lust anzufangen?
Ich kann gern einmal starten. Womit wir bei Joblinger auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht haben, kann das gerne einmal teilen. Also bei uns im Programm ist es so, dass wir, es ist eigentlich ein 6-monatiges Programm. Man muss dazu sagen, die meisten Jugendlichen oder jungen Menschen, die zu uns kommen, sind gar nicht die 6 Monate bei uns, sondern sind schon viel früher dann vermittelt und verlassen uns eher. Aber es ist so, dass wir sie ab der 10. Woche bei uns im Programm ins Praktikum schicken. Und da ist es eigentlich nach meiner Erfahrung so, dass es am besten funktioniert, wenn das auch Praktika sind, die sie sich selbst erarbeitet haben. Ja, also die wir ihnen nicht auf dem Silbertablett servieren, sondern wenn das wirklich Dinge sind, die sie sich selbst erarbeitet haben. Das lernen sie bei uns alles vorher im Programm, wie sie das machen. Und das ist so dieses, für mich so dieser Praxis-First-Ansatz oder Prinzip, wo man wirklich immer wieder merkt, man kann in der Kommunikation vorher mit den jungen Leuten, man kann sehr viel über Ausbildungsberufe sprechen. Ja, es gibt in Deutschland 325 sind es derzeit Ausbildungsberufe, das ist eine ganze Menge. Man kann sehr viel darüber sprechen, aber letzten Endes macht es nochmal einen ganz anderen Eindruck oder man bekommt einen anderen Einblick, wenn man dann tatsächlich in der Praxis ist und den jeweiligen Beruf wirklich ausprobieren kann. Und das, finde ich, ist eine Sache, die zumindest so aus meiner Erfahrung mit den Stadtteilschulen in Hamburg und mal von Gymnasien mal ganz zu schweigen, eigentlich noch zu wenig passiert. Also manche Stadtteilschulen oder auch Gymnasien haben da schon ein gutes Konzept und haben da eine gute Strategie, die sie fahren, mit sehr viel Berufsorientierung an den Schulen. Und an einigen anderen Schulen merke ich aber auch, fehlt das noch. Also ein Konzept steht da zwar auch, aber es wird eben nicht oder kann auch vielleicht aufgrund von personellen Engpässen oder wie auch immer, kann nicht wirklich gut umgesetzt werden. Das müsste eigentlich schon viel früher starten. Also es müsste eigentlich schon so in Klasse 7 losgehen und nicht erst in Klasse 9 oder so mit den Praktika. Einfach damit die Leute auch wirklich Lust darauf bekommen, zu sehen, was gibt es denn eigentlich alles? Also es gibt ja die verrücktesten Ausbildungsberufe. Ja? In Hamburg gibt es zum Beispiel den Segelmacher, die Segelmacherin, solche Sachen. Aber ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man da ausprobieren kann. Und das merken wir hier immer wieder, das ist dann so ein Gamechanger. Also in dem Moment, wo die Leute in die Praxis gehen, verändert sich etwas, weil sie dann wirklich verstehen, was man in dem jeweiligen Beruf dann wirklich macht und wie sich das anfühlt, überhaupt in einem Team zu arbeiten und bestimmte Aufgaben am Tag zu tun. Und dann ist es bei uns so, dass sie im besten Fall wirklich 3 verschiedene Praktika machen oder auch mehr. Ich finde immer am besten, wenn sie die wirklich auch in unterschiedlichen Berufen absolvieren, also nicht nur bei unterschiedlichen Firmen, sondern auch wirklich unterschiedliche Dinge ausprobieren, damit sie danach wirklich eine fundierte Grundlage haben, um eine gute Entscheidung zu treffen. Letzten Endes ja dann erstmal für die nächsten paar Jährchen ihres Lebens. Und das, finde ich, müsste früher kommen, also dieser Praxisbezug.
Danke dir. Spannende Punkte. Ich habe die mal mitgeschrieben und werde da auch wieder drauf zurückkommen. Aber erstmal nochmal die Frage, also was funktioniert deiner Meinung nach wirklich gut und worauf kann ausgebaut werden aus deiner Sicht, Heike, Matthias? Habt ihr da eine Idee, eine Meinung zu? Heike, gerne.
Ja, schließt da auch gerne an, weil ich finde auch die Frage erstmal, was heißt denn eigentlich, was funktioniert gut, müsste jede Schule oder jedes Unternehmen erstmal für sich strategisch und systematisch beantworten. Weil Berufsorientierung und die Maßnahmen, die es gibt, die sind sehr vielfältig und komplex und ich könnte jetzt wahrscheinlich 100 Dinge runterrattern, die man so machen kann. Aber die Frage muss man sich erstmal als Unternehmen oder Schule stellen, auf welcher Säule baue ich denn auf? Und um an das anzuschließen, was Annika sagt, das teile ich auch, wäre zum Beispiel eine Säule, Inspiration und Begegnung zu forcieren. Es gibt eine Zahl, die ich auch nennen kann, das ist eine Studie aus UK gewesen, die gesagt hat, einem Schüler 4 Unternehmenskontakte während der Schulzeit ermöglicht werden, wird die Jugendarbeitslosigkeit um 86% für diese Person verringert. Und natürlich geht es hier nicht nur um einfach einen losen Kontakt, sondern es geht um sogenannte meaningful encounters, also Begegnungen, die den Unterschied machen, wo ich etwas lerne. Das heißt, dass die Unternehmen, die in die Schulen kommen, sich auch vorher überlegen müssen, ich stelle hier nicht nur mein Unternehmen vor, sondern sich ganz klar bewusst sein müssen, was soll am Ende des Tages hängen bleiben und auch das im Endeffekt von den Schülerinnen auch erfragen, was ist hängen geblieben, sich Feedback einholen und dann auch wiederum seine Maßnahmen zu evaluieren und auch weiterzuentwickeln. Ich denke auch zum anderen ist es wichtig, die Praktika-Thematik weiter zu forcieren. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ich bin auch ein großer Fan von Peer-to-Peer-Learning, dass man Ausbildungsbotschafter, dieses Programm haben wir unter anderem hier auch bei der IHK Berlin, aber auch in anderen IHKs, in den Unterricht schickt. Das sind die Personen, die vielleicht einen ganz ähnlichen Lebenslauf haben wie die Schülerinnen selbst in den Schulen. Das kommt einfach sehr authentisch rüber und auch gleichzeitig für die Unternehmen ist es ein Benefit, weil sie die Ausbildungsbotschafter ausbilden lassen können. Die lernen einen tollen Skill vor einer Klasse zu präsentieren. Also es hat direkt einen Win-Win-Effekt für beide Seiten. Und ich glaube, das Dritte, was ich gerne erwähnen würde, ist tatsächlich die Vor- und Nachbereitung von solchen Maßnahmen. Ich glaube, was ich oft auch dann in meiner Schulzeit erlebt habe, ist dieses, es passiert was, aber es wird wenig darüber gesprochen, was eigentlich passieren soll. Und auch im Nachhinein, die jungen Menschen brauchen Einordnung von Erfahrungen. Ich habe oft erlebt, wenn wir was gemacht haben und ich dann mit meinen Schülern gesprochen habe, dann hatten sie es meistens schon nach einer Woche wieder vergessen. Und diese Begleitungsarbeit, die oft gerade unserer Schülerschaft fehlt, muss in irgendeiner Weise von den Schulen auch sichergestellt werden. Falls dann doch mal mit 16, 17 der Moment kommt, was habe ich denn in der Schule gemacht, zu verstehen, okay, hier habe ich irgendwann mal angefangen, da ging es um meine Stärken. Das entwickelt sich ja auch. Also das ist ja auch nicht, dass ich in der 7. Klasse direkt weiß, was ich werden will, sondern man fängt mit einem Impuls an und der müsste in irgendeiner Weise begleitet werden durch die Begegnung beziehungsweise durch eine Systematik, dass ich verstehe, so könnte mein Weg jetzt erstmal weitergehen. Es ist ja nie abgeschlossen. Meine eigene Berufsorientierung ist bis heute nicht abgeschlossen, aber ich habe bestimmt andere Ressourcen und Kapitalien, auf die ich zurückgreifen kann.
Danke dir, Heike. Auch spannende Punkte. Ne? Hast ja auch aufgegriffen, was Annika schon gesagt hat und das ein bisschen erweitert. Matthias, jetzt hattest du einen Moment Zeit. Was ist dir da noch so in dem Kopf?
Ja, also ich finde, es sind sehr schlaue Sachen, die ich schon gehört habe. Die würde ich auch alle nochmal zusammenfassen, auch so ein bisschen aus der Ruhrgebietsperspektive. Also hier komme ich auch her, im Vergleich zu den anderen Orten. Und hier, also ich würde sagen auch, also es braucht gute Begegnungen, die Inspiration geben, am besten Fall auch Peer-to-Peer, also da erreicht man einfach viel mehr, es ist authentischer, ob das dann wirklich ist, man geht in der Schule rein, das kann man irgendwie jeder vielleicht aus seiner persönlichen Erfahrung auch mit, weiß jeder aus seiner persönlichen Erfahrung, dass es da Kontakte dann gibt in der Schule, wo man weiß, das kann ja auch mal eine Lehrkraft zum Beispiel auch sein, die vielleicht vorher auch nicht direkt das Lernstudium gemacht hat oder die einen da sozusagen auch Vorbild ist in dem Fall. Also ich glaube, es braucht schon noch irgendwie so Vorbilder, die man als Inspiration erstmal sucht. Dann, wie die Studie auch, die Heike erwähnt hat, dass man sich ausprobieren darf. Also ich glaube, es ist wichtig, sich ein bisschen davon frei zu machen, dass man versucht, nach seinem Schulabschluss die richtige Entscheidung zu treffen. Also sondern dass man eher auch von einem ich probiere etwas aus, Gedanken, sag ich mal, seine Berufsentscheidung trifft. Also ich finde, es ist ein enormer Druck, liegt auch immer auf einen am Ende der Schule, wenn dann erwartet wird, jetzt zu wissen sozusagen, was möchtest du werden, und dann auch ein bisschen transparenter darzustellen, Schüler und Schülerinnen, du musst es noch gar nicht wissen, du darfst dich auch mal ausprobieren, du darfst eine Ausbildung anfangen und theoretisch sie auch abbrechen, wenn es dir gar nicht gefällt. Also es ist so ein bisschen auch diesen ja, das ist so ein lebenslanges Lernen, das ist ja auch ein großes Konzept, dass man das halt auch ein bisschen veranschaulicht. Und ich glaube, der letzte Punkt, also hier im Ruhrgebiet gibt es teilweise Schülerstipendien zum Beispiel. Ruhrtalente ist eine große Organisation, die sich darum kümmert, Schüler halt so begleitend, coachend auch zu begleiten durch diesen Prozess hindurch. Und das bräuchte es halt jedenfalls auch, um halt auch dann im Austausch zu sein, zum Beispiel probiere ich jetzt einen Beruf aus, der vielleicht gesellschaftlich wenig Anerkennung findet, aber mir macht das total viel Spaß. Dann ist das ja schon die erste Hürde. Dann weiß man als junger Mensch ja gar nicht, okay, ist das jetzt, also wie verhalte ich mich da, dass man jemanden einfach an der Seite hat. Es sind vielleicht im Zweifelsfall auch Eltern, die es gut können, aber ansonsten am besten jemand Externes, glaube ich, zu haben, der einen da auch beraten kann und dann auch wirklich für, ja, also Beratungen, dass man das Beste für seinen Coach, für den Adressat, den man da hat, halt herausfindet, weil Eltern sind halt da oft ja auch subjektiv oder versuchen eigene Vorstellungen umzusetzen. Also es ist auf jeden Fall gut, glaube ich, wenn es so eine Art Coaching begleitend dazu gibt. Da kann ich jetzt aus meinem momentan aus der Anleiterrolle auch sagen, dass ja auch die 36 Dualstudierenden, die wir haben, da sind ein paar dabei, die wissen schon ganz klar, okay, ich möchte später als Sozialarbeiter im Jugendamt arbeiten, aber es gibt auch einige, die haben halt ihr Studium angefangen und lassen sich auch so ein bisschen halt treiben in dem, was sie gerade einfach tun. Und da ist es halt wichtig, würde ich sagen, oder ein großer Vorteil auch in der Rolle, dass ich mit denen sozusagen auch solche Themen regelmäßig thematisieren kann, weil das verändert sich teilweise im halben Jahr. Dann sagt der eine, okay, vielleicht möchte ich später doch lieber wieder ganz raus aus dem sozialen Bereich, sondern lieber in der Personalentwicklung tätig sein. Also es ist, es verändert sich da, es ist dynamisch und ja, jemanden da zu haben, der einen coacht sozusagen dadurch, ist auf jeden Fall ganz gut. Was erreicht wird teilweise über so Schülerstipendien oder Institutionen, wo man irgendwie andockt. Das kann auch ein Verein sein oder. Also irgendwie etwas, was einen da kontinuierlich ein bisschen begleitet.
Danke dir, Matthias. Das Schöne ist, und das auch zur Transparenz, wir haben jetzt unseren eigenen Rahmen abgesteckt, über den wir jetzt sprechen werden. Denn das war so meine Idee dahinter, unterschiedliche Impulse und Blickwinkel. Und ich werde mich jetzt bemühen, das einmal so alles wieder aufzugreifen, dass wir über die einzelnen Aspekte nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen können. Und zwar war jetzt einer der ersten Punkte oder sagen wir mal auch in der zeitlichen Abfolge, wo beginnt denn Berufsorientierung? Einer meiner Claims ist, der beginnt beim allerersten Praktikum beziehungsweise der allerersten Begegnung mit der Möglichkeit eines Praktikums in einem Unternehmen. Ich würde auch unterschreiben, dass das noch viel früher sein darf, also ab der 7., vielleicht sogar schon je nach Bundesland und Schulform, ob man dann noch in der Grundschule oder schon auf der weiterführenden Schule ist, vielleicht sogar in der 6. Klasse, um gerade diese Möglichkeiten von, je mehr Praktika ich mache, desto eher finde ich raus, was ich nicht möchte. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ich wusste dann immer noch nicht genau, was ich will. Ich wusste aber auf jeden Fall, was ich nicht will. Und häufig, das ist jetzt so meine Sicht da drauf, aus der Erfahrung, die ich erhalten habe, bei ungefähr 80 Jugendlichen, die ich begleitet habe, ganz, ganz viele, Pareto-Prinzip passt vielleicht auch hier, 80% sind aus dem Praktika völlig desillusioniert gekommen oder haben schon währenddessen gesagt, ah, ich möchte da nicht mehr hin, das macht mir keinen Spaß, die Leute sprechen nicht mit mir, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Und ich glaube, ein erster wichtiger Hebel, der natürlich eher ein langfristiges Ding ist, wäre die Qualität dieser Praktika zu erhöhen. Also sprich, dass das eine sehr billige Marketingmaßnahme für die Unternehmen wäre, weil hast du einen Schüler, eine Schülerin, einen Menschen, der total begeistert aus 7, 14 Tagen, 3 Wochen Praktikum zurück in die Schule kommt, der potenziert das. Ja, alle anderen erzählen von ihren katastrophalen Praktika und diese eine Person sagt, hey, das hat so Bock gemacht bei Schulmeister Schulze an der Ecke. Und das bleibt halt im Kopf. Und dann machen vielleicht weitere Kids in den Folgejahren dort wieder ein Praktikum. Und somit entsteht schon frühzeitig ein Pool. Genau, das heißt, die Frage, die ich so reinwerfen möchte, teilt ihr dieses Gefühl, also dass Praktika einfach häufig nicht so das Gelbe vom Ei sind und sowohl für SchülerInnen als auch für Unternehmen sehr viel Aufwand ohne viel Output bedeuten? Und falls ja, was meint ihr, wären denn so Ansätze, diese Praktikumsqualitäten vielleicht zu erhöhen? Hat jemand Lust zu starten?
Ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist einer der herausforderndsten Themen tatsächlich. Ich glaube, hier in Berlin steigt die Nachfrage mit jedem Jahrgang an Praktikaplätzen, die es gibt. Und das Angebot wird aktuell nicht mehr. Also da ist auf jeden Fall es gibt eine allgemeine Herausforderung, dieses Matching zwischen Unternehmen und Schülerschaft mehr und mehr herzustellen. Und ich denke, da gibt es auch schon Versuche, sage ich mal, allein von den Zeiträumen, dass es eher zum Beispiel, wir haben ja die Praktikumswoche mit Eintagespraktika, erstmal diese Ressourcenfrage ein bisschen kleiner zu machen, indem man die Möglichkeit hat, in verschiedene Unternehmen reinzugucken, nur für einen Tag. Dementsprechend ist es für die Unternehmen ein bisschen einfacher, das vorzubereiten. Ich habe mich letztens mit Nora von Joblinge auch dazu ausgetauscht. Auch liebe Grüße. Deswegen ist es nicht meine Idee, aber ich fand die Idee ganz spannend. Und zwar war die Überlegung, ob man Richtung kompetenzbasierte Praktika das ausrichtet. Nämlich oft ist es ja so, dass in den Anforderungsprofilen von Ausbildungsberufen viele Kompetenzen gefragt sind, die die SchülerInnen noch gar nicht entwickelt haben. Und wie wäre es, wenn man sagt, wir greifen uns da zwei Kompetenzen raus, die in dem Praktikum intensiv trainiert werden können? Das macht es fürs Unternehmen einfacher, weil die auch einen Fokus haben und einen Leitfaden haben. Und es kann wirklich was ganz Einfaches sein. Wir schulen in der Zeit das Zuhören und das Sprechen von diesen jungen Menschen oder das Teambuilding oder positives Denken. Wirklich ganz runtergebrochen und geben damit einen Fokus für uns, aber auch für den Schüler, dass diese Person nach dem Praktikum sagen kann, okay, ich habe jetzt auch mal andere Luft gerochen und ich sehe, hier sind andere Menschen und ich sehe auch, hier macht es einen Unterschied, ob ich pünktlich bin oder unpünktlich bin. Das ist ja anders als in der Schule. Das ist ja erstmal das, was erreicht werden soll, weil die Schüler kennen meistens nur ihr soziales System und die Schulen. Aber ich finde, das wäre ein sehr interessanter Gedanke zu sagen, wir fokussieren uns mal auf einen Skill und der Schüler kann danach sagen, okay, das Unternehmen an sich, die Luft war jetzt nichts für mich, aber ich weiß jetzt, wie gut es Zuhören geht. Das habe ich gelernt. Also eine Sache wirklich zu fokussieren, das wäre vielleicht eine Idee dafür.
Ja, schön habe ich mir aufgeschrieben, ne? Niedrigschwellig zwei Kompetenzen mal zu überlegen, was passt denn zu unserem Betrieb und wie können wir da die Kommunikation vereinfachen, um auch Leute anzuziehen, die sagen, ja, das bringe ich auf jeden Fall mit versus das kann ich alles gar nicht. Das ist nämlich, glaube ich, auch häufig so ein Ding, wie du sagst, Heike. Die sind einfach auch noch jung und haben den Kopf ganz woanders. Das heißt, sich über eigene Stärken oder Entwicklungsfelder bewusst zu sein, ist aus einem erwachsenen Hirn heraus ein bisschen zu viel. Ja, genau. Annika, Matthias, habt ihr auch noch Lust, was zu der Frage zu sagen? Wie kann die Praktikantenqualität bzw. die Praktikerqualität erhöht werden?
Ja, ich kann dazu auch gerne was sagen. Also ich finde das erstmal eine super Idee. Ich musste so ein bisschen, als du das erzählt hast, Heike, daran denken, wie das war für alle, die mal Fellows waren. Man hat ja, zumindest war es bei mir so, damals, als wir quasi die Summer School gemacht haben und wir die erste Klasse dann unterrichten durften. In den Ferien war das bei uns, in den Sommerferien. Da haben wir immer von unseren TrainerInnen damals so Art Beobachtungsfokus oder Foki bekommen und sollten uns auf oder durften uns von den Trainerinnen quasi zwei Sachen wünschen, auf die sie besonders achten, während wir die Unterrichtsstunde gestaltet haben. Daran musste ich denken und ich glaube, dass das eine total sinnvolle Ergänzung wäre für ein Praktikum, das genauso zu machen. Also sich da die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch zu fragen, so was wäre dir wichtig, was möchtest du gerne dazu lernen von einer, ne, also nicht in den leeren Raum hinein, sondern vielleicht so ein paar Ideen vorgeben, was eben Beobachtungsfoki sein könnten und sie daraus auswählen zu lassen, finde ich total gut. Und dann fiel mir noch ein, ich bin Mama von zwei Kindern und bin mit im Vorstand von einem kleinen Kinderladen, wo unsere beiden Kinder jetzt sind, also eine kleine Kita, und kriegt da deswegen auch mit, wer sich da so bewirbt. Und da haben wir jetzt gerade auch wieder ganz aktuell, also überall haben wir ja Personalmangel und wir natürlich als kleine Kita dort auch. Und wir haben aber auch immer wieder Schülerpraktikantinnen da, sind meistens Mädchen tatsächlich, sind eigentlich fast immer Mädels. Da merkt man immer wieder, die haben eigentlich keinen Plan, worauf sie sich da eingelassen haben. Das ist einfach eine, Kita, die ist eben in der Nähe von ihrer Schule. Ist tatsächlich auch noch zufälligerweise die Ilse-Löwenstein-Schule, an der ich unterrichtet habe. Die kommen häufig von der Ilse. Deswegen habe ich dann auch mal so ein bisschen das Bedürfnis, sie in Schutz zu nehmen. Dabei kenne ich die ja schon gar nicht mehr. Das ist schon lange nach meiner Zeit. Aber genau, wir haben jetzt aktuell da auch wieder die Situation, dass da einfach zwei Praktikantinnen sitzen und die ja wirklich ihre Zeit absitzen in der Kita, wo sie eigentlich ganz viel unterstützen könnten, weil es ist Erkältungssaison, sind sowieso viele Erzieherinnen und Erzieher sind gerade krank und sie könnten da super unterstützen, haben aber gar nicht so richtig Lust. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgehorcht und habe dann rausgefunden, ja, die wollen nie in der Kita arbeiten, also finden eigentlich diese Arbeit mit kleinen Kindern gar nicht spannend und haben das einfach nur gemacht, weil die Zeit drängte, weil sie nichts hatten und weil es eben nah ist für sie. Das ist so, sie müssen nicht so out of their way irgendwie woanders hinfahren oder so. Und da wäre es, ja, ist jetzt so ein schöner Wunsch an Schule, ne? Aber da wäre es natürlich toll, wenn wenn es da eine Berufsorientierung an der Schule gäbe, die da schon wirklich frühzeitig, wenn dann die Praktikumstermine anstehen, das weiß man ja eigentlich schon ein Jahr im Voraus, und da eben wirklich frühzeitig zu gucken, was willst du machen, wo willst du hingehen, was interessiert dich wirklich, und nicht, weil so passiert es dann ganz häufig, dass dann so auf dem letzten Drücker was organisiert wird, und das mündet dann eben manchmal in solchen Situationen, dass da Leute dann im Praktikum sitzen, die ja eigentlich gar nicht sein möchten. Das ist so ganz offensichtlich. Und wo vielleicht auch, das ist noch so ein anderes Thema, was aber auch immer wieder aufploppt, wo vielleicht auch die Eltern so ein bisschen im Hintergrund fehlen und die Mädels auch zum Teil aus kulturellen Hintergründen kommen, wo ihnen irgendwie klar ist, naja, sehr wahrscheinlich werde ich sowieso nicht arbeiten. Das wird ihnen so ein bisschen übermittelt von ihren Eltern, weil sie eben Frauen sind oder weil sie Mädels sind und sowieso für sie ein anderer Weg geplant ist. So. Ne, der eben nicht in Arbeit mündet, sondern der im Mutter- und Hausfrau-Sein mündet. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mir immer wieder auffällt.
Danke dir, Annika. Ich fand gerade den Spruch, Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen, sehr treffend. Denn es wird ja obligatorisch von Schulen vorausgesetzt, dass diese Praktika absolviert werden. Die sind meist einfach derbe lästig, weil du kannst ja diese Zeit viel besser mit FreundInnen oder mit TikTok und sonst was verbringen, was viel stärker im eigenen Orbit des Interesses wabert. Und dann sitzen sie halt die Zeit ab, egal aus welchen Gründen, ob das jetzt kulturell sozusagen begründet vielleicht auch ist oder weil sie einfach denken, Alter, ich bin jetzt in der 8. Klasse, ich habe jetzt hier noch 3 Jahre Schule, was zum Henker soll ich mich schon mit Arbeiten beschäftigen? Oder so wie Khalid es dann gesagt hat, Traumberuf arbeitslos, ist ja auch so ein Punkt, ne? Viele kriegen ja mit, das funktioniert super gut. Und da ist die Frage, wie man diese jungen Menschen motiviert. Matthias, ihr bei Climb habt ja zweierlei. Also einmal können Sie die duale Ausbildung, das duale Studium in Richtung SozialarbeiterInnen oder auch Kindheitspädagogik machen. Und Climb ist ja so aufgebaut, es gibt diese Lernferien. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja im Prinzip der Praktikumsaufhänger ist. Und ich finde auch ganz spannend, habe ich vorhin vergessen zu sagen, in diesem Ausbildungskorpus haben halt seitdem es das gibt, hat fast niemand abgebrochen. Also klar, so Probezeit und manche Leute sind auch gegangen, aber diese 20-60%, davon seid ihr meilenweit entfernt. Das heißt, irgendwas scheint Climb ja total gut zu machen. Und was hast du noch zu dem Punkt zu sagen?
Vielen Dank, genau. Also wir sind sozusagen alle noch auf dem Schiff. Das ist ja unsere Analogie sozusagen bei Climb. Und ich glaube, was Climb sozusagen ganz gut macht und wovon sich Schule ja an sich, also wir sind ja auch ein Bildungsprogramm, was an Schulen geht, an Grundschulen geht, in dem Fall für Kinder, aber wir haben ja auf der anderen Seite auch Ehrenamtliche, die wir engagieren, das sind dann Oberstufenschüler meist oder Studierende, aber im Prinzip jeder, der halt ja 18 ist oder auch ein bisschen jünger, schon auch ab 16, kann sich bei uns als Ehrenamtlicher bewerben und ist dann zum Beispiel, also wenn man das jetzt als Praktika vergleichen würde, probiert man sich mal so ein bisschen als Grundschullehrer aus bei uns in der Zeit, ja, und Climb vom Konzept her ist ja stark davon geprägt, dass wir stärkenorientiert versuchen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen auf die Berufsauswahl, Berufsorientierung prägt, dann sollte man da genau ansetzen, zu überlegen, was kann ich denn gut? Was macht mir Spaß? Also es gibt so vier, vielleicht so vier Punkte, die man sich vielleicht als Berufs- oder Schüler irgendwann erstellen sollte, ist ja zum einen, was habe ich für eine Leidenschaft, was habe ich für eine Passion, also ob das jetzt der Screensaver ist, dass ich ein Auto, also Autos einfach toll finde, dann okay, was hat denn alles mit Autos zu tun für einen Beruf? Also man muss ja nicht anfangen sozusagen zu überlegen, welcher Beruf interessiert mich, sondern sich vorher zu fragen, was interessiert mich überhaupt? Also wo merke ich, dass ich Energie bekomme, wo merke ich, dass ich einfach irgendwie Wissen habe, ob das jetzt nur ist, ich kann ein Autoquartett komplett auswendig und weiß ganz viele Daten darüber, da fängt es ja schon an, oder ich bin ultra sportbegeistert, dann solltest du vielleicht was etwas mit Sport machen. Also so ein bisschen nicht beim Beruf anfangen zu denken, sondern schon viel vorher halt einfach zu auch mal zu überlegen, was hat mir denn vielleicht in meiner Kindheit auch Spaß gemacht, wenn es da Sachen gibt. Und ja, da setzt Climb an, sowohl im dualen Studium, jetzt in der Anleitung, als auch halt bei den Lernferien, die wir durchführen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen zusammen überlegen, was gelingt dir gut, gerade beim Ehrenamt, also auch das nochmal als Alternative für Praktika reinzubringen. Da wird ja auch sozusagen immer gesucht, also sich auch in Ehrenamt sozusagen gerne ausprobieren zu können, ja zum Beispiel, und auch darüber wertvolle, vor allen Dingen diese Soft Skills ja auch einfach zu erwerben, das erlernt man dort immer. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Also Stärken, Orientierung und vorher anfangen schon zu denken, wo habe ich denn überhaupt Interesse, anstatt es direkt in so Berufskategorien zu verpacken. Ich glaube, es ist auch eine der Sachen, wo Berufsberatung, also zumindest bei mir damals in der Schule, auch fehlgeschlagen hat. Oder auch die Praktika-Auswahl. Da, ich meine, Praktika ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich Praktika rauszusuchen, wo man vielleicht weiß, okay, das werde ich jetzt nicht, aber ich muss es obligatorisch ablegen. Okay, da ist es schade, nur sollte halt, also dabei sollte es halt nicht bleiben, sondern es sollte halt schon daraus ein Lerngewinn irgendwie gezogen werden. Und wenn Berufsberatung, die kam auch bei uns an der Schule oder wir sind ja auch da hingegangen, das ist so, da werden dann viele Berufe vorgestellt, aber danach, das ist so, das weiß man eigentlich auch schon vorher, dass also irgendwie ein bisschen persönlicher da direkt zu werden, ist, glaube ich, gut.
Absolut. Bin ich auch voll bei dir. Was für eine Leidenschaft habe ich? Ich nehme das mal so als Aufhänger. Vorhin wurde auch gesagt, die persönliche Entwicklung, ne? Also hier bei euch jetzt beim Duali-Balkon dazu schauen, bei Climb, wie kriegt man die Leute denn auf der persönlichen Ebene? Praktika, verschiedene Herangehensweisen. Vorhin hat Heike auch gesagt, bei vier erfolgreichen Kontakten es ist die Jugendarbeitslosigkeit, also 86% der Menschen sind nicht arbeitslos, nachdem sie vier Praktika hatten, wo sie sich gesehen, gefühlt oder was gelernt haben. Das finde ich schon eine krasse Zahl, wenn man überlegt, dass allein, ich glaube, in Deutschland 50.000 Menschen jedes Jahr ohne Abschluss die Schule verlassen und die total perspektivlos in die Gesellschaft los rausgeschickt werden. Finde ich alles coole Ansätze. Ich bin auch gerade dabei, etwas zu entwickeln. Das sage ich auch mal. Dann gucken wir mal, was ihr darüber denkt. Und dann würde ich anschließend zu diesem Bereich persönliche Entwicklung beziehungsweise interessengesteuertes Lernen und Wachsen. Und zwar, ich glaube, dass Praktika, wenn man jetzt mal von so 7 Tagen ausgeht, die ersten 7 Tage sind einfach super wichtig. Also es beginnt schon mit, wer ist meine Ansprechpartnerin? Und was sind denn hier eigentlich so Aufgaben, die anfallen? Ich möchte nicht nur Kaffee kochen oder irgendwie die Haare wegfegen oder irgendwelche Hufwagen von A nach B schieben, sondern ich werde so eine zweitägige oder ich mache so zweitägige Betriebsbegehungen und komme dann da in Austausch und schaue, was fallen denn eigentlich so für PraktikantInnen für Aufgaben an und baue daraus so ein kleines Praktikumshandbuch. Sehr verschult, ähnlich wie man das kennt. Oben ist ein Foto von der Person, die man ansprechen darf und dann gibt es sozusagen wie fiktive Aufgaben. Jetzt weiß ich nicht, bei dem großen Baumarkt war ich vorgestern, ich habe Erde gekauft, um hier ein bisschen umzutrocknen, aber ich habe keine Ahnung. Also dachte ich mir, ich frage mal die Person, die da ziemlich gelangweilt auf dem Stuhl sitzt, na, was machst du hier? Ich mache ein Praktikum, dachte ich mir, geil, mal gucken, ob ich den so ein bisschen motiviert kriege. Und ja, du, ich suche Erde. Ja, die ist da hinten, sage ich, komm, ich verstehe das nicht, bring mich da mal hin. Und dann standen wir beide vor diesem Ding Und er sagte, ja, kann ich auch nicht helfen. Sag ich, guck mal, dann suchst du jetzt mal jemanden, der es weiß, und dann lernen wir beide was. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel nur diese Situation nimmt und man sagt an einem Tag, du hast die Aufgabe, hier ist ein fiktiver Kunde, eine fiktive Kundin, die will genau das von dir. Bitte versuche, diese Aufgabe zu lösen und beschreibe den Prozess, den du durchmachst. Mit wem musst du sprechen? In welchem Gang ist es? Unten einen Gedankenparkplatz. Was für Fragen sind bei mir aufgekommen? Hat mir das Spaß gemacht oder nicht? So dass diese Tage einfach vorstrukturiert sind und es für Unternehmen mehr No-Brainer wird, PraktikantInnen anzustellen, weil sie wissen, hier habe ich mein kleines Praktikumsheft, das ist schon didaktisch-pädagogisch einmal durchdacht. Und dann sind die ersten 7 Tage einfach runder, ohne dass die super viel Betreuung brauchen. Das ist so ein Ansatz, mit dem ich jetzt fahre. Bin gespannt, wie das so angenommen wird, da ich dazu noch keine validen Daten habe. Das schließt aber auch ganz viel von dem ein, was ihr selber gerade auch angesprochen habt. Genau. Hat jemand Lust, noch was zu meiner Idee reinzuwerfen?
Ja, finde ich richtig gut. Und was da auch nochmal richtig wichtig wäre, wo die Unternehmen schon investieren müssten, ist Feedback. Da diese Aufgabe einmal durchgehen, diesen Prozess einmal durchgehen und dann am Ende des Tages besprechen, wie ist es denn gelaufen? Weil ich glaube, da entstehen die wirklichen Lernmomente. Wie gesagt, diese Einordnung von Erfahrung, das fällt jungen Menschen teilweise noch schwer, was ich denn eigentlich am Tag erlebt habe. Und das muss wirklich nichts Weltbewegendes sein, also nichts Großes sein, sondern so ein kleiner Prozess könnte wirklich schon helfen, um solche Lernerfahrungen zu ermöglichen. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ich gerne erwähnen würde, dazu, gerade was unsere Schülerinnenschaft bei Teach First angeht, die haben ja oft nicht das Vitamin B zu diesem Unternehmen. Dementsprechend landen sie meistens in ihrem Kiez oder in dem System, in dem sie eh schon sind. Dementsprechend ist es auch so wichtig, dass Unternehmen mit Schulen in Partnerschaft treten und am besten nicht nur einmal zur Berufsmesse gehen, sondern wirklich langfristige Partnerschaften mit denen angehen. Und was hier auch wiederum wichtig ist für die Unternehmen, um vielleicht auch sich selber so ein Aufgabenheft zu überlegen, auch mit den SchülerInnen in Dialog zu gehen. Also es war super, Jan, dass du das vorhast vorzubereiten, aber auch als Unternehmen lohnt es sich, mit den SchülerInnen in Kontakt zu treten und mit denen vielleicht auch sowas selbst zu entwickeln. Oder der neue Praktikant überlegt sich mal sowas. Vielleicht ist er ja fit genug. Das ist total wichtig für die Schülerinnenschaft, diese Unternehmensnetzwerke an Schulen zu bringen, weil sonst, ja, lande ich da, wo ich, ja, ich weiß gar nicht, was es da draußen gibt. Und die Schulen könnten, indem sie früh damit anfangen, mit Unternehmen zu arbeiten, diese Erfahrung, die es sonst nicht machen, zu ermöglichen.
Ja, danke dir. Persönlicher Austausch, Feedback. Ich mache mal kurz so eine kleine Gedankenblase an der Seite auf. Stell du dir mal vor, du hättest schon viel früher angefangen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Also ja, das große Buzzword Persönlichkeitsentwicklung. Aus jeder Ecke auf dem Coachingmarkt poppen neue Angebote, die dir erklären wollen, wie du in deine Kraft kommst und wie du Ruhm erlangst oder wie du es schaffst, durch eine bessere Verbindung zu dir selber in Gemeinschaft zu fühlen. Also es wird sozusagen immer, es werden verschiedene Motive angesprochen, auf die Menschen anspringen, weil wir alle motivgeleitet sind. Und das kennen wir, weil wir schon ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung haben oder auch gemerkt haben, okay, scheinbar habe ich hier eine Blockade, eine Angst, einen falschen Glaubenssatz und wir kümmern uns um uns selber und versuchen uns, unser Selbstbild sozusagen zu stärken. Ganz viele junge Menschen haben das ja nicht. Die kommen erst so wie wir im Laufe des Lebens auf den Trichter. Und deshalb dieses Thema Feedback-Gespräche, persönliche Entwicklung, was Matthias vorhin angesprochen hat. Ich finde die Vorstellung, damit halt schon wirklich frühzeitig anzufangen, also zu sagen, was ist deine Leidenschaft, was sind deine Stärken, wo sind deine Entwicklungsfelder oder auch, ne, man muss ja dann nicht von negativen Glaubenssätzen, sondern mal wirklich einen ganzheitlichen Blick, wie war denn dein Aufwachsen, was hast du so mitbekommen von zu Hause, einfach um das eigene Bewusstsein zu erhöhen von jungen Menschen. Ich glaube, wenn man das schafft, das früher zu implementieren, ohne dass es zwanghaft ist, nicht jeder Mensch möchte sich persönlich weiterentwickeln. Viele sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und ich fände aber die Idee, den Gedanken total spannend zu sagen, was würde das vielleicht auch gesellschaftlich machen, wenn du Menschen schon früh dazu bringst, sich über eigene Ziele, Wünsche bewusst zu sein. Matthias, du hast die Hand gehoben. Ich gebe gerne an dich ab.
Genau, ich wollte noch, also zum einen finde ich das sehr positiv. Also ich meine, das ist ja, ich meine, die Tendenz ist ja auch eher Individualismus und Pluralismus, weil das ja auch, also jeder macht so seins und jeder muss wissen, was einem sozusagen das beste Leben ermöglicht oder. Das ist ja so ein bisschen der Trend. Also deswegen ist es gut. Ich glaube, für manche Leute passt es auch aber einfach nicht unbedingt. Also ich glaube, das ist so, das ist halt letztendlich, ich glaube, was wichtig ist bei der, also zum einen diese Vorstellung von Beruf, dass man die halt, dass es nicht an diesem, also an Beruf hängt, sondern dass es schon halt danach geht, Interesse, Leidenschaft, Passion, das zu haben. Ich glaube aber auch, dass es sonst für viele auch einfach in Ordnung ist, zum Beispiel dann das erstmal auszuprobieren und dann zu merken, okay, erlebe ich mich dabei als selbstwirksam? Also trage ich dazu irgendwie zu einem größeren Zweck bei? Auch das ist ja Beruf, dass man irgendwie das Gefühl hat, einfach, ich trage was zur Gesellschaft bei. Also darum geht es ja auch. Also das darf man irgendwie immer in diesem, ich sag mal, Pluralismus und jeder muss sich selbst finden, halt nicht vergessen, dass es ja trotzdem immer noch darum geht, sozusagen eine Gemeinschaft aufrecht zu erhalten und auch dazu beizutragen, sozusagen. Und ich glaube, das ist gerade natürlich auch im Aufwachsen, also sei es jetzt nur auch Social Media, wo nicht mehr so dieses tägliche 9-to-5-Leben ja auch teilweise gelebt wird, das vielleicht auch manchmal suchen, ich möchte da ja rauskommen, nicht so einen klassischen Beruf lernen, sondern irgendwie was Eigenes sozusagen da aufzubauen. Ich glaube, da halt doch auch immer wieder im Blickpunkt aufzurücken, okay, es ist auch vollkommen in Ordnung, 9-to-5 zu arbeiten. Und damit kann man auch glücklich werden, wenn ich selbstwirksam mich erlebe, Passion und Leidenschaft halt dabei vielleicht habe. Und auch noch dazu, also auch noch ein Kriterium, glaube ich, nachdem man seinen Beruf treffen kann, halt einfach das Gefühl hat, auch, ich tue was Gutes, also dass es irgendwie moralisch einfach etwas ist, was sozusagen auch etwas ist, wo man drauf stolz sein kann. Und dann kommen natürlich noch ökonomisch, also so ökonomische Fragen dazu. Manche streben irgendwie auch nach Status oder sowas, auch das zum Beispiel auch in der Berufsberatung vielleicht zu thematisieren, einfach, also wie wichtig ist so ein gesellschaftlicher Status, auch bei der Berufswahl, weil in dem Alter Schule, da ist ja so dieser Peer-Group-Gedanke ja ganz hoch. Wie nehme ich die anderen wahr und ich muss der Coolste sein? Das ist ja, also es beschäftigt einer extremst irgendwie. Und dass man das sozusagen aufgreift, da die Fragen und auch die Stelle, an der man entwicklungspsychologisch dann steht, in dem Zeitalter, sozusagen, in dem biologischen Alter, in dem man dann gerade da ist. Ja.
Ja, danke. Voll richtig. Hat noch jemand von euch einen Impuls, Annika? Ich sehe, du möchtest auch noch was dazu sagen. Sehr gern.
Ja, vielen Dank. Vielleicht muss ich einmal dazu sagen, die jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind ja schon so ein Ticken älter. Die sind nämlich im Alter von 18 bis 25 meistens. Das heißt, bei denen hat schon, wenn man das so sagen kann, so eine andere Ernsthaftigkeit, glaube ich, eingesetzt, also bei den meisten zumindest. Die sind sich schon sehr darüber im Klaren, dass sie was machen möchten. Sie wissen halt nur häufig nicht, was das genau sein soll, so. Dabei unterstützen wir dann. Und was wir immer wieder feststellen, was mich immer wieder verwirrt, ist, dass viele Unternehmen, also wenn die Jugendlichen dann in den Unternehmen sind, dort ein Praktikum machen, diese Chance des Feedbackgebens nicht so gut nutzen. Und da frage ich mich immer, warum? Was ist das? Wovor habt ihr denn Angst? Also es kann ja nichts Schlimmes passieren eigentlich, ne? Die Leute kriegen dann häufig diese schon vorgefertigten Beurteilungen, Praktikumsbeurteilungen. Da wird dann so wild angekreuzt, war zuverlässig oder nicht, hat dazugelernt, ja, nein und so. Aber so ein echtes Feedback so von einem Menschen zum anderen Menschen, das bleibt häufig aus. Und dann ist es oft so, dass die Unternehmen, wir stehen ja dann mit denen auch in Kontakt, bei uns aber anrufen und sagen, ja, aus dem und dem Grund hat das nicht so richtig funktioniert mit der Person. Und das ist für uns immer, finden wir immer sehr, sehr schade, weil das ist dann natürlich so ein bisschen ulkig, wenn dann dieses Feedback, was vielleicht auch negative Aspekte beinhaltet, wenn das dann von uns kommt und gar nicht von den Unternehmen selber. Da würde ich mir wünschen, dass da einfach dass es da so eine offenere Lernkultur einfach gibt, und vielleicht auch eine Fehlerkultur, wo man vielleicht auch wirklich sagen kann, so, ich glaube, du bist da nicht als Friseur geeignet aus den und den Gründen. Das, also das ist ja nichts Schlimmes. Das finde ich immer sehr schade, dass diese, weil ich glaube auch, das ist eine totale eine Stufe, wo man sehr viel lernen kann. Das ist ein fantastischer Lernmoment, so ein Feedback zu bekommen. Aber wenn das Feedback nicht so ganz ehrlich ist oder eben so ein paar Dinge einfach überspielt, dann hat es keinen großen Wert, finde ich. Und dann sind auch wirklich die 2 Wochen Praktikum oder mehr, ja, so ein bisschen, also gelernt hat man sicherlich trotzdem was, aber dann ist es so ein bisschen schade.
Feedback-Kultur, die nicht genutzt wird, ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen. Ich habe mir hier gerade aufgeschrieben, Ursache, Fragezeichen. Was meint ihr, woher das denn kommt? Also ob die Menschen jetzt gerade frisch raus aus der Schule sind oder sagen wir mal im jungen Erwachsenenalter zwischen 18 und 25, die Möglichkeit von Feedback A, nicht nutzen oder B, das völlig ignorieren. Habt ihr da eine Idee? Ich habe mir hier einen Grund aufgeschrieben, ich will den aber auch nicht direkt reinwerfen. Einmal kurz Raum für Gedanken. Woher kommt denn das, dass Feedback-Kultur nicht genutzt wird oder dass wir keine gute Fehlerkultur lernen im Aufwachsen?
Also ich kann das aus unserem Kontext auf jeden Fall sagen, dass, glaube ich, Unternehmen manchmal ja so ein bisschen Respekt davor haben, das zu machen, weil die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, eigentlich aus, ja, also entweder sind sie geflüchtet, sind geflüchtete junge Menschen, oder sie kommen aus Zusammenhängen, also einfach Leute mit schwierigen Startbedingungen, die es nicht so ganz leicht hatten bisher in ihrem Leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hemmschwelle da irgendwie größer ist. Also solchen Leuten ein Feedback zu geben, was vielleicht auch nicht hundertprozentig positiv ist, das fällt den Unternehmen manchmal schwer. Also ich glaube, dass das bei uns auf jeden Fall großes Thema ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, oder so kriege ich es auch manchmal mit in den Unternehmen, wir haben überall Fachkräftemangel und so natürlich auch in den Unternehmen, wo die Leute ihre Praktika dann machen. Häufig ist es dann auch so, das sind so ganz, ja, einfache strukturelle Dinge, woran es dann liegt, nämlich einfach Personalmangel, dass einfach nämlich der Chef oder die Chefin, die Rekruterin, wie auch immer, oder meine Ansprechperson vielleicht in den 2 Wochen, wo ich im Betrieb bin, gar nicht komplett da ist, gar nicht komplett verfügbar ist und es einfach auch an Zeit fehlt, so ein gutes Feedback überhaupt zu organisieren, weil das bedeutet natürlich auch für die Unternehmen immer Arbeit. Und wenn sie dann an einer Person interessiert sind, dann gestaltet sich das Ganze nochmal anders. Dann gibt es sehr häufig gute Gespräche. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und man da aber durchaus sehr was draus lernen könnte aus so einem Feedbackgespräch, dann habe ich oft das Gefühl, dann nehmen sie sich die Zeit nicht oder sie haben vielleicht auch wirklich die Zeit nicht. Aber wie auch immer, das scheint ein Grund zu sein.
Genau, danke. Einmal, das heißt, ne, so auch die Sicht der Unternehmen, die du da beleuchtest und dann halt möchte Heike auch noch was sagen. Ich gebe gerne direkt an dich ab.
Ja, und ich denke, auf der anderen Seite ist auch eine Feedback-Kultur in den Schulen gar nicht vorgesehen. Also das ist etwas, was wir in unserem Projekt an der Willy Brandt gemerkt haben, dass Feedback einholen von Lehrkräften und SchülerInnen durchaus auch mühsam ist und man das auch erstmal einführen muss und eigentlich wie so eine das, was man teilweise auch im Unternehmen macht, Feedback geben und annehmen, Kultur erstmal schaffen muss und darüber gemeinsam lernen muss, wie funktioniert das denn eigentlich, und auch kein Fragebogen mit 50 Fragen zu erstellen, sondern auch das eher wirklich ganz einfach zu machen, aber wiederholend, so dass ich auch als junger Mensch lerne, okay, so funktioniert Feedback, ich kann dir was sagen, ich darf auch selber Feedback geben, mal abgesehen von Praktika, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich als Unternehmen zu präsentieren. Und ich glaube, was dann oft den Unternehmen fehlt, ist dann nochmal eine Resonanz von den Schulen, wie das im Endeffekt dann auch gewirkt hat. Und ich sehe in Feedback immer, ja, es kann nur etwas in Bewegung bringen. Und wenn ich kein Feedback bekomme, dann heißt das auch was. Und für mich ist halt sehr wichtig, diese Wirkungsorientierung auf allen Ebenen, ob es jetzt ein Praktika ist oder das, was an den Schulen passiert. Und das kann ich nur machen, indem ich in dem Sinne Menschen danach frage, was hast du daraus mitgenommen? Was war dein Lernmoment? Hast du gar nichts mitgenommen? Woran lag das? Um auch diese Erfahrungen, ja, um einfach gemeinsam auch zu lernen. Wie können die Lehrkräfte solche Erfahrungen besser vorbereiten? Was brauchen die SchülerInnen, um diese Erfahrungen besser wahrzunehmen? was funktioniert mit meiner Schülerschaft, und das geht nur, indem man miteinander spricht und nicht nur einfach was präsentiert und danach sich fragt, warum das nicht angekommen ist.
Genau, das ist dann sozusagen die SchülerInnen-Perspektive. Ich habe mir auch hier dick und fett aufgeschrieben, Schule, also du hast das gerade schon richtig gesagt, schulisch wird keine positive Fehlerkultur gelehrt, auch wenn es zumindest KMK und rahmenlehrplanmäßig irgendwo steht, so wie viele andere Sachen, die nicht umgesetzt werden können, egal aus welchen Gründen. Dafür könnten auch eine andere Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich glaube, für mich hängt das auch damit zusammen, in der Schule werden Noten vergeben, ja, und dann steht da eine 5 auf dem Zettel und die Verbindung ist 5, ich bin schlecht. Das wird sozusagen immer zu der Person, oder die Person nimmt das auf, als wenn das dann Teil ihres Charakters, seines Charakters ist. Und gleichzeitig, das habe ich auch so in meiner Schulzeit noch erfahren, ich war früher sehr emotional oder ich habe meine Gefühle einfach auch zum Ausdruck gebracht. Das ist in der 7., 8., 9. Klasse nicht unbedingt die bessere Strategie, weil du wirst sehr schnell dafür auf dem Präsentiersteller stehen und Dinge erfahren, die nicht so schön sind. Und dadurch habe ich zum Beispiel angefangen, mir so eine eigene Mauer zu bauen und meine Emotionen dahinter zu verstecken. Das heißt, ein Feedback-Gespräch kann auch dann sowas beinhalten wie, okay, was fällt dir denn schwer? Oder wovor hast du denn Sorge? Und das sind Fragen, mit denen Menschen, egal wie alt sie sind, wenn sie das nicht nie gelehrt bekommen haben, überhaupt nicht mit umgehen können. Denn so Emotionen zu zeigen, wenn du wütend bist, hast du dich nicht unter Kontrolle. Wenn du schnell weinst, dann bist du halt eine Heulsuse. Wenn du nicht zuhören kannst, weil du immer in deiner eigenen Welt bist, dann bist du halt unaufmerksam. Das heißt, ich glaube, da geht es auch viel wieder um diesen Aspekt von, wurde vorhin auch gesagt, enge Betreuung, also ne, so entweder hast du so ein Peer-to-Peer-Ding, dass die Leute wirklich die Möglichkeit haben, die Menschen kennenzulernen, und dann eine gute Vor- und Nachbereitung. Weißt du, was auf dich zukommt? Hast du noch Fragen zum Start? Dann in diese Nachbereitung zu gehen und einfach auch ehrliches Interesse zu zeigen. Also ehrlich zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt die Zeit, dir zuzuhören, und ich kann auch die Stille aushalten, nach einer Frage einfach mal 30 Sekunden nichts zu sagen, damit du den Raum von mir bekommst, da mal wirklich drüber nachzudenken. Und zwar nicht, weil das benotet ist oder weil ich dich bewerte auf Grundlage deiner Aussagen, sondern weil ich dich kennenlernen möchte. Und ich glaube, es kommt ganz stark auf dieses persönliche Interesse zurück. Und ich glaube auch, es wurde vorhin von Matthias angesprochen, und ich glaube, Heiko hat es auch gesagt mit diesem Peer-to-Peer-Ansatz, es ist wahrscheinlich ratsam für Unternehmen, wenn sie schon selbst nicht die Kapazitäten haben, auf Grundlage von Fach- und Arbeitskräftemangel, den wir alle spüren in allen Bereichen, sich vielleicht eine externe Person dazu zu holen, die sozusagen als Verbindungsglied da auch wirken kann, sprich so als wie so eine Mediationsfunktion. Die jungen Menschen haben die Chance, wirklich komplett offen einfach mal zu sein, ohne dass das dann alles rübergetragen wird, aber dass es eher um diese Prozessorientierung geht. Die Person steht gerade hier und hat die und die Wünsche, die und die Ziele und die Sorgen. Und wie kann die Unternehmensseite denn da vielleicht zwei Schritte in die richtige Richtung machen, um dieses junge Talent oder das Talent auch zu binden? Genau. So, jetzt gucke ich einmal ganz kurz, was ich mir noch hier aufgeschrieben habe. Das ist ja das Schöne bei so einem Podcast, der dann, sagen wir mal, doch eher so vorbereitet wurde, dass währenddessen das Gespräch entsteht und ich nicht alles durchgestrichen habe, was ich schon hatte. Ah ja, wenn ihr jetzt gerade dazu keinen Impuls mehr habt, dann würde ich einmal noch ganz kurz das Thema Veränderung der letzten Jahre, also Annika, beim Intro kam, da habe ich gesagt, okay, du hast schon ein paar Jahre, auch 6,5 abzüglich der 2 Kinder, die du bekommen hast, hat sich ja trotzdem wahrscheinlich auch einiges verändert, sowohl aus der SchülerInnenperspektive als auch von den Unternehmen, was so für Herausforderungen vielleicht neu sind oder alte, die gegangen sind. Gleiche Frage an Heiko und Matthias, so eure Beobachtung der letzten Jahre. Was ihr so mitbekommen habt, fände ich noch ganz spannend einzubinden.
Ja, also was wir bei Joblinger vor allen Dingen beobachtet haben, wenn ich so an meine Anfangszeit zurückdenke, das war dann direkt im Anschluss von Teach First, also 2017 bin ich gestartet, da habe ich vor allen Dingen bei uns mit den Kompassgruppen gearbeitet und das sind die Gruppen, die ausschließlich geflüchtete Jugendliche betreuen im Programm. Und da damals war es noch so, dass jemand mit einem B1-Deutsch-Zertifikat zum Beispiel aus Syrien überhaupt gar keine Chance hatte, zum Beispiel zahnmedizinische Fachangestellte zu werden. Also das war damals undenkbar. Also die Praxen haben da alle völlig dicht gemacht. Das war damals einfach noch nicht möglich. Und das, muss ich sagen, hat sich, das war jetzt so ein Beispiel, hat sich aber prinzipiell geändert, würde ich sagen. Also der, ich weiß nicht, ob das nur am Hamburger Arbeitsmarkt liegt, aber ich glaube nicht. Es gibt ja Joblinger auch deutschlandweit. Es scheint überall so einen Trend eingesetzt zu haben oder eine Veränderung einfach des Arbeitsmarktes, nämlich dass der Arbeitsmarkt verzweifelt ist und überall einfach Kräfte gebraucht werden und es schon so ist, dass die Anforderungen zumindest in Teilen in einigen Bereichen runtergegangen sind. Also das kann man, glaube ich, sagen, dass bringt natürlich dann gleich auch andere Veränderungen mit sich, denen dann die Unternehmen eben auch auf irgendeiner Ebene begegnen müssen. Also das heißt dann eben auch, dass Leute, da kommen wir dann ja vielleicht auch noch später zu den Abbrecherquoten, dass Leute eben auch manchmal die Berufsschule, es ist meistens die Berufsschule, wenn es nicht klappt, dann hapert es meistens an der Berufsschule, dass das einfach ein größeres Thema ist natürlich, ne? Weil wenn zum Beispiel die Sprache noch nicht auf einem muttersprachlichen Niveau ist, dann ist einfach eine Ausbildung in jedem Bereich, es gibt Bereiche, die sind ein bisschen einfacher, es gibt welche, die sind sehr viel schwerer, aber eigentlich kann man sagen, in jedem Bereich ist es dann erstmal schwieriger. So. Aber wir haben durchaus beobachtet, dass der Arbeitsmarkt da sehr flexibler geworden ist und dass es Branchen gibt, die früher als sehr konservativ galten, die sich wirklich geöffnet haben. Also das ist eine Veränderung, die wir sehr stark festgestellt haben im letzten Jahr.
Und das ist ja sehr positiv, dass da was passiert und die Fronten nicht einfach so hart bleiben. Denn großen Player, höre ich jetzt auch immer wieder, früher war es kein Problem, 75 Ausbildungsplätze pro Jahr zu besetzen. Mittlerweile ist es so, dass von diesen 75 offenen Ausbildungsstellen 2,5, 3 Jahre später gerade mal 2 die Ausbildung wirklich abschließen und die Ausbildungsplätze nicht mal zu 50% besetzt wurden. Das heißt, wenn da nicht was im Kopf passiert und Veränderungen auch angestoßen wird, dann ist das ja, sagen wir mal, langfristig definitiv die Insolvenz, die dann folgt, gerade weil der Arbeitsmarkt ja nicht nur mit den Azubis ein bisschen am Ächzen ist. Letzter Punkt, den ich noch reinwerfe und dann schaue ich einmal, dass wir es noch rund machen, dann es ist erstaunlich, wie schnell dann so Zeit rumgeht, wenn man 4 Leute hat, die auch alle was zu sagen haben oder da einfach auch ein gewisses Gefühl zu dem Thema mitbringen. Und zwar wurden gerade die Sprachbarrieren, diese Sprachniveaus angesprochen. Was ich immer wieder höre, ist, die viele Unternehmen, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, es waren alle, doch, aber viele Unternehmen schieben den, ich nenne es mal in Anführungszeichen, schwarzen Peter, den Schulen zu und sagen, ihr seid nicht mehr in der Lage, diese Menschen auszubilden und wir kriegen hier total verunsicherte, unfitte Kids. Die können wir nicht ausbilden. Und die Schulen selber nehmen das auf und schieben das Ding wieder zurück und sagen, ja, wir haben halt einfach viel größere Herausforderungen als früher. Die Klassen sind heterogener geworden, wir haben zu wenig Menschen, die da unterstützen können und ihr Unternehmen habt es einfach nicht geschafft, euch dem anzugleichen und sozusagen Lernrückstände auch vor dem Start von Ausbildungen aufzufangen. Da hat man 2 starke Anschuldigungen, beide haben irgendwo ihre Richtigkeit und dafür müssen auch Lösungsansätze gefunden werden. Auf gut Deutsch haben aber viele Unternehmen einfach die A-Karte, denn sie kriegen ja nun mal eben diese Menschen, die unfit sind und brauchen sie gleichzeitig. Das heißt, vielleicht so als Frage in den Raum, was gibt es denn für Chancen, Lernrückstände besser aufzufangen oder wie kann man sich die überhaupt vielleicht bewusst machen, dadurch, dass es ja nicht nur um Mathe, Deutsch und Englisch geht, sondern auch zu logischen Denkweisen oder auch der Sprache. Habt ihr da eine Idee? Ich nehme mal Heike dran und dann gerne Annika.
Also ich bin großer Fan von Praxislernen, da wo Unternehmen und Schulen zusammen Aufgaben erarbeiten, weil diese Systeme sich so ein bisschen mehr aneinander angleichen können. Ich habe mich selber gefragt, als Teach First Fellow war, dass im Unterricht oft diese Einordnung fehlt, warum lerne ich etwas, wozu? Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe Mathe unterrichtet zu Sinus, Cosinus, Tangens. Ich selber wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wofür man es braucht, bis ich dann auf einer Messe war und ich mit einem Elektriker im Gespräch war, der meinte, ja, dafür braucht man das. Und wenn man es schaffen würde, und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, den Unterrichtsinhalt mit dem zu verknüpfen, was vielleicht dann auch in Zukunft gebraucht wird, welches Berufsbild steckt dahinter, wofür brauche ich bestimmte Fähigkeiten, und da sehe ich eine große Möglichkeit, dass Schulen und Unternehmen sich nicht die Karte hin und her schieben, sondern wirklich zusammen an etwas arbeiten. Und das andere wäre tatsächlich auch Aufgaben, die es so in der realen Welt gibt, auch in die Schulen reinzubringen. Und wenn man zum Beispiel eine Berufsorientierungswoche hätte, was ja auch sehr erfolgreich meistens ist, sind die sogenannten Schülerfirmen, oder man arbeitet projektbasiert an zusammen an einer Aufgabe. Und wenn man da wiederum den Bezug hätte zum Unternehmen oder das Feedback von Unternehmen, ich glaube, so würde man die Brücke zwischen Schule und Unternehmen noch stärker forcieren.
Danke dir. Ja. Coole Ansätze. Annika, du hattest auch noch was im Kopf.
Ja, genau. Mir fiel noch ein, was bei uns eine starke Säule ist, sind die Mentorinnen und Mentoren, mit denen wir auf ehrenamtlicher Basis zusammenarbeiten. Und ich weiß, das machen nicht nur wir, es gibt ja auch noch ganz viele andere MentorInnen-Programme. Das finde ich ist total sinnvoll, weil man dann eben, ja, also was braucht es, um irgendwie so Lernrückstände aufzuholen, ne? Also man braucht ja dann vor allen Dingen wirklich auch also erstmal eine Beziehung zu dem dann Azubi, und man braucht das Vertrauen der Leute, und man muss halt verstehen, was sind jetzt wirklich die Inhalte in der Berufsschule dann ganz konkret, die dir jetzt fehlen oder die, vor denen du vielleicht auch Angst hast, oder was ist da so los? Man kann sich ja die Lehrpläne auch alle anschauen. Man kann auch, auch die Berufsschulen, habe ich oft die Erfahrung gemacht, sind da sehr gerne auch auskunftsfähig. Und da glaube ich, funktioniert es gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, dann als Azubi, der auch längerfristig dann dabei ist, der dann als Mentor oder Mentorin einen wirklich unterstützen kann und dann vielleicht auch, ja, das, was man vielleicht verpasst hat in der Schule, wirklich auch aufarbeiten kann. Und das ist ja dann zum Teil echt auch langwierig, muss man sagen. Also da geht es ja dann wirklich manchmal um Grundlagen, die fehlen, aus welchen Gründen auch immer, die einfach nicht aufgebaut wurden in der Schulzeit. Und das, glaube ich, kann man ja irgendwie nur lösen, indem man da jemanden hat, der wirklich an der Seite dann auch bleibt. Also im besten Fall dann auch wirklich die 2,5 bis 3, 3,5 Jahre, je nach Ausbildung, dann auch wirklich da ist.
Ja, ich würde nochmal genau mit diesen Worten den Ball an Matthias spielen. Und zwar, du hast ja auch vorhin gesagt, die enge Begleitung alle 6 Monate kann sich vielleicht mal im Kopf der Menschen, die du betreust, auch was verändern. Meine Ursprungsfrage war, wie kann mit Lernrückständen umgegangen werden? Wie ist es denn bei Climb? Weil auch wenn die Leute vielleicht ein paar Jährchen älter sind, kann ich mir vorstellen, dass auch das sich noch nicht ganz rausgewaschen ist, vielleicht das falsche Wort, aber dass diese Lernrückstände halt immer noch spürbar sind, gerade auch mit Blick auf die Pandemiejahrgänge und so weiter. Wie ist es denn bei euch?
Ja, also ich würde das von Annika auch sehr gerne aufgreifen. Also das ist im Prinzip ja dieses, also Mentor im Sinne könnte man ja auch damit vergleichen mit dem Anleiter-Dasein, also dass man in dem Unternehmen, das muss man jetzt nicht nur bei uns bei Climb sozusagen im dualen Studium, dort ist ja auch die Verzahnung von Theorie und Praxis, was generell, glaube ich, ein gutes Ausbildungsmodell ist, aber ob das jetzt dann sozusagen die Berufsschule ist und dann die Ausbildungsort, wo man dann die praktische Tätigkeit macht, auch dort, das ist ja, also in Form, auch wenn es ja auch eine Dualität, die man dort hat, und dann jemanden aus der Praxis dabei halt zu haben, der schon auch dein Mentor, Anleiter ist sozusagen. Und dort wäre die Empfehlung, also das bei uns, wir haben das jetzt jeden Monat sozusagen, dass ich mit allen von 36 Dualstudierenden so anleitende Gespräche führe, die jetzt zum einen inhaltlicher Natur sein können, dass man Lernrückstände sozusagen aufarbeitet, aber zum anderen auch halt den Blick über den Tellerrand ein bisschen hinaus nimmt. Was sind denn auch wirklich persönliche Ziele, ne? Also die persönliche Entwicklung weiterhin auch im Blick zu haben. Verändert sich da was? Und das Unternehmen bei Ausbildungsberufen halt auch anzubieten. Nicht monatlich, das ist vielleicht auch zu viel. Das kann man sicherlich auch quartalsweise machen. Also das ist auch so das, was sozusagen da vorgeschrieben wird. Bei uns vertraglich, aber dass man es halt so im Quartal alle 3 Monate mit den Menschen einfach ein Gespräch führt, auch darüber, wie gelingt dir denn die Ausbildung? Erlebst du das, was du machst, als sinnvoll? Wo ja, wo vielleicht ein bisschen weniger, und das halt anzubieten. Und ich glaube, ansonsten hier im Ruhrgebiet gibt es halt viele Bildungsprogramme auch von der RAG-Stiftung, die unter anderem auch uns halt fördern, die halt viele Projekte haben, die schon in der Grundschule ansetzen, also dass man mit Kindern anfängt, darüber zu arbeiten, aber auch, ich würde schon einfach die Ruhr-Talentwerkstätten, wo man halt ja versucht, so diese Lücke zu verkleinern irgendwo und auch gerade halt dort versucht, dann ja anzusetzen, wo dass das ja Bildungssystem ein bisschen bildungsgerechter wird, durchlässiger, und dafür braucht es auch diese Beziehung. Also es ist, glaube ich, Beziehung, eine helfende Hand, jemanden, der sich da auch dafür einsetzt für die Person, wenn es gerade mal schwierig ist, wenn die Zuverlässigkeit vielleicht gerade mal nicht da ist. Also es braucht schon noch ein bisschen dieses ja Beziehungshaftige und da nah dran zu sein dann im Betrieb und in der Praxis, damit dann eine Ausbildung erfolgreich auch abgeschlossen wird. Wenn das nicht ist, dann glaube ich, hat man auch ja eine viel geringere Hemmschwelle zu sagen, okay, ich breche das jetzt hier ab, weil man hat dann keine soziale Beziehung, die einen da irgendwie dort hält, dann hat man auch da weniger Hemmschwelle, irgendwie eine Beziehung abzubrechen, wenn die gar nicht erst da ist. Ja.
Mega. Vielen Dank an euch drei. Ich mache jetzt einen kurzen Wrap-up, versuche nochmal kurz die Punkte, die wir so genannt haben, aufzugreifen, so als Retro-Perspektive, und dann mache ich eine kleine Verabschiedung. Genau, also wir haben darüber gesprochen, wie Praktika vielleicht durch das Fokussieren von niedrigschwelligen Kompetenzen oder sagen wir mal Motiven in der Ansprache viel leichter greifbarer für SchülerInnen sein könnten und wie dann diese Praktika vielleicht auch einen Sinn erzeugen, dadurch, dass die jungen Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, anstatt da zu sitzen und die Zeit abzusitzen. Gerade so Fragen, was ist denn meine Leidenschaft und wie kann ich hier raus auch einen Lerngewinn ziehen und nicht nur das machen, weil mir die Schule sagt, ich soll das machen. Ein Ehrenamt kann auch ein Praktikum sein, ja, da vielleicht auch nochmal ein bisschen outside the box denken. Und diese Feedback-Kultur nicht nur sprachlich immer in den Ring zu werfen, sondern die auch wirklich zu leben. Hier ist die Herausforderung, wer kümmert sich darum, in welchem Rahmen ist das denn möglich bei auch einer angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und dann haben wir genau noch geschaut, was sich so verändert hat und die Flexibilität, die auf jeden Fall Einzug erhalten hat für viele Unternehmen, das Praxislernen, also wieso brauche ich das überhaupt im Leben, viel stärker verankert werden sollte, um vielleicht auch Lernrückstände so ein bisschen weniger stark in den Fokus zu ziehen, sondern wirklich interessengesteuert mit den jungen Menschen zu schauen, wie kannst du hier auch vielleicht durch eine engere Begleitung wachsen und das nicht nur auf sozusagen das Geld münzen, ich mache eine Ausbildung, um auszuziehen oder mir, weiß ich nicht, eine Pläse zu kaufen, sondern weil ich Bock habe, mir ein paar Dinge in meinem Leben zu erfüllen. Alle suchen sie den Heiligen Gral in der Berufsorientierung, es gibt ihn nicht, deshalb haben ja viele Unternehmen diese Herausforderung und das wird sie auch noch ein bisschen geben. Wir haben mal ein paar Ansätze und Ideen ausgetauscht und ich bin euch ganz, ganz dankbar. Cool, dass ihr euch drauf eingelassen habt. Mir hat es großen Spaß gemacht und ja, cool. Wer Bock hat, selbst einen Podcast aufzunehmen, der darf natürlich sich auch hier beim TFC engagieren und einfach mal das als Spielwiese nutzen. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte, ihr drei? Kein Muss, aber sonst feuerfrei. Matthias.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Die erste Podcast-Aufnahme auch für mich. War aufregend. Die ist ein bisschen abgesunken in der Zeit. angenehme Gesprächspartner gehabt und vielen Dank.
Ja, von mir auch ganz recht vielen Dank. Das hat total viel Spaß gemacht und ich habe mir auf jeden Fall ein paar Dinge notiert, die ich gut finde. Ich hoffe, du bringst dieses Buch raus, Jan, was du gesagt hattest. Das passiert hoffentlich und dann gern weiterleiten.
Ja, ich glaube, bei der Berufsorientierung gibt es so viele Akteure, Player, die so vieles Gutes machen. Deswegen lasst uns vernetzen, lasst uns eine Community aufbauen, lasst uns voneinander lernen, damit die Best Practices, die es auch schon gibt, mehr Einzug finden in die Unternehmen oder auch in die Schulen.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald nach der großen Pause zur nächsten Folge. Mal schauen, wer da am Start ist und das, was Heike gerade gesagt hast, wenn du dich Bock hast, mit jemandem zu vernetzen und du einfach sprechen willst, dann nutz das, denn wir vom Teach First Community Verein wollen auch immer mehr in Richtung Living Organization, das heißt Connecting Dots, jeder Mensch bringt seine Kompetenz und Erfahrung mit und im Austausch können wir zusammen Lösungsansätze erarbeiten. Ob es der Heilige Gral ist, finden wir dann später raus. Ansonsten ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.